Grüß dich, Colin, miteinander. Herzlich willkommen zu meinem wöchentlichen Podcast. Heute ist ja nicht so richtig heute, gell? Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, ich habe eine kleine Sommerpause, ein bisschen Brainstorming, ein bisschen Hirn auslüften. Aber extra für euch, für meine großen Fans, habe ich Vorarbeit geleistet. Ich lese euch ein bisschen was vor. Letzte Woche habe ich schon was vorgelesen. Heute gibt es noch ein Kapitel aus Das Leben ist kein Bauernhof. Also ich kann das Buch nur empfehlen. Nicht nur, weil ich selber geschrieben habe, sondern weil ich es einfach sehr lustig finde. Es geht darum eben um mein Leben in Schlatzing, mit dem Jochen, mit dem Zutzelbau, mit dem Klötzenbau. Die Creme de la Creme von Schlatzing marschiert einfach auf in dem Buch. Und heute lese ich euch vor, ein bisschen was Längeres. Spanisch, La Familia es Todo. Seite 160, eher schon weiter hinten. Aber ich schnuppere mir mal ein bisschen. Das habe ich bei der Lesung auch noch nie gehabt, weil es ein bisschen länger ist. Aber für einen Podcast ideale Länge. Es gibt Tage, an denen du beim Aufstehen schon weißt, das wird heute nichts. Ein Termin beim Urologen hat zum Beispiel das Potenzial, dir den Tag zu versauen. Oder du hast gemäht, weil der Meteorologe im Radio schönes Wetter vorhergesagt hat. Stehst aber bei Regen auf und musst zusehen, wie dein schönes, fast schon trockenes Heu wieder nass wird. Dann verteufelst du den neuen Tag frühmorgens. Der heutige Tag wurde mir allerdings schon einige Zeit im Voraus vermiest. Am Samstag wird uns der Josef besuchen kommen, eröffnet mir Elke aus heiterem Himmel. Welcher Josef? Im ersten Moment saß ich auf der Leitung. Dein Josef, half sie mir auf die Sprünge. Weiß mein Josef. Ich stellte mich schon immer ein bisschen blöd, obwohl ich schon ahnte, welcher Josef gemeint war. Geh, Hans, dein Bruder, Josef Betutschnik. Meine Laune rasselte schlagartig in den Keller. Ja, ich habe einen Bruder. Er ist etwas komisch. Allerdings nicht komisch im Sinne von lustig, sondern einfach komisch. Der war als Kind schon eigenartig. Guter Schüler, viele Freunde, überall beliebt, ausgezeichneter Sportler, minimaler Pickelbefall, ein Mädchenschwarm. Auf gut Deutsch, er war das komplette Gegenteil von mir. Oder ich von ihm, je nachdem. Ein Koalabär hat mehr Feinde als dieser Josef. Und wie das so ist, wenn auf einem Bauernhof zwei Nachfolger zur Verfügung stehen, der eine Sohn wird Bauer und übernimmt die Arbeit und die Schulden. Der zweite Sohn erhält ein paar Sparbücher und wird zum Studieren in die Stadt geschickt. Gott sei Dank hat er nur die Sparbücher bekommen, denn früher hätte einem weichenden Bauernsohn viel mehr zugestanden. Mein Urgroßvater musste, als er den elterlichen Hof übernahm, seinem Bruder, dem Vincent, die halbe Alm abtreten. Das war die Betutschnik-Alm. Die hatte sich mein Urgroßvater seinerzeit erheiratet. Ein wunderschönes 80 Hektar großes Gebiet. Davon musste er 40 Hektar beste Almwiese hergeben. Mit dem Ergebnis, dass Vincent keine zwei Wochen später sein Geschenk beim Kartenspielen gegen den uralten Klötzenbauer setzte und alles verlor. Mein Urgroßvater wiederum befahl 40 Jahre später, als er den Hof an seinen Sohn, also meinen Großvater, übergab, dass er die verbliebene Alm seinen beiden Geschwistern, der Magdalena und dem Jakob, schenken musste. Die wiederum verkauften ihre Almanteile so schnell wie möglich. Wieder einen alten Klötzenbauer. Mein Großvater stand nun da, mit einem Haufen Rinder, aber keiner Alm. Darum musste er einen Kredit aufnehmen, um sich bei der Schlatzinger Almgemeinschaft einkaufen zu können. Als der Großvater 35 Jahre später den Hof an seinen Sohn, also meinen Vater, übergab, musste dieser seinen drei Geschwistern schöne Felder als Baugründe schenken. Nun war, als ich den Hof übernommen habe, nicht mehr viel übrig von einem einstigen Imperium. Was also sollte mein Bruder Josef als Auszahlung bekommen? Zum Glück verließ uns 3 Jahre zuvor die kinderlose, verwitwete Tante meiner Mutter. Als leidenschaftliche Lottospielerin hatte sie nach jahrzehntelanger Pechsträhne 110.000 Euro gewonnen. Derart geschockt über den unerwarteten Gewinn versagte ihr Herzschrittmacher und sie starb noch ehe der Abspann zu 6 aus 45 zu Ende war. Anstelle eigener Kinder erbte meine Mutter. Diese überreichte das Sparbuch mit den 103.000 Euro, die Differenz verschluckte die Beerdigungsfeier, dem armen Josef als kleine Mitgift am Tag meiner Hofübernahme. Haus, dir gehört jetzt das komplette Anwesen. Jetzt bist du der Herr im Haus. Dein Bruder hat es nicht so gut wie du. Er muss sich sein Leben selbst aufbauen, meinten meine Eltern, nachdem wir die Kanzlei des Notars verlassen hatten. Nun, mit einem hübschen Sümmchen am Sparbuch und der offiziellen Beendigung aller lästigen Verpflichtungen gegenüber unseren Eltern und am Hof war Josef selbstverständlich happy. Der Herr im Haus musste nach der Übernahme erst einmal zur Bank marschieren und um einen Kredit betteln. Unser Wohnhaus war mehr als renovierungsbedürftig. Warum willst du denn umbauen, Holmes? Das Haus ist doch so schön groß, sagte meine Mutter gerne. Wie das Zusammenleben vor 100 Jahren funktioniert hat, weiß ich nicht. Doch heutzutage ist es nicht immer einfach, wenn mehrere Generationen unter einem Dach wohnen. Es ergeben sich automatisch gewisse Konfliktherde. Um diesen vorzubeugen, ist es gut, einige Maßnahmen zu ergreifen. Wichtig ist, dass jede Generation ihren eigenen Wohnbereich hat. Jeder sollte einen separaten Hauseingang, ein eigenes Wohnzimmer, Badezimmer und natürlich seine eigene Küche besitzen. Stell dir vor, es gibt nur eine Küche für Jung und Alt. Du sitzt gemütlich am Tisch, willst in Ruhe dein Schnitzel kauen, aber die Altbohrin quatscht ständig auf dich ein. Nichts ist dir recht. Da muss man schon hochkonzentriert bleiben und aufpassen, dass einem nicht die Gabel ausrutscht. Wir haben recht gut gelöst, den Umbau. Für unseren Bereich des Hauses wurde alles neu gemacht und im Erdgeschoss, wo die Eltern sind und der Urgroßvater war, beließen wir alles beim Alten. Und grundsätzlich funktioniert das Zusammenleben bei uns recht gut, solange wir uns nicht so oft über den Weg laufen. Platz haben meine Eltern doch mehr als genug, seit mein Opa ausgezogen ist. Ja, der Opa lebt noch, er ist quietschfidel mit seinen 98 Jahren. Im Frühjahr 2021 erwischte ihn das Coronavirus. Nachdem die zwei roten Striche auf seinem Test erschienen waren, schlich ich als erstes zu meinem Kleiderschrank, um nachzusehen, ob ich für den Fall der Fälle ein passendes schwarzes Gewand parat hätte, also einen Anzug. Einen konnte ich finden, meinen Firmenanzug, aber den hatte meine Frau wohl mal zu heiß gewaschen. Zum Glück brauchte ich ohnehin keinen Anzug, denn Opa erwischte eine sehr milde Form der Covid-Erkrankung. Seine Therapie bestand aus zweitäglichen Gurgeleinheiten mit Eigenurin. Darüber hinaus ließ er sich auch sein Stammball Fernebranca nach jedem Mittagessen nicht nehmen. Mein Opa ist dermaßen fit, dass er sich sogar noch eine Freundin zugelegt hat, die Steinhuber Aloysia. Sie hat mit meinem Vater die Schulbank gedrückt. Als ihr Mann seine letzte Ruhestätte auf dem Schlatzinger Friedhof bezog, ließ sich mein Großvater nicht zweimal bitten. Als Kavalier der alten Schule machte er ihr den Hof und zog kurze Zeit später bei ihr ein. Das war eine große Aufregung bei uns daheim. Warum musste denn der alte Depp noch wie ein Teenager herumturteln? Mein Vater schämte sich in Grund und Boden. Schließlich war er als junger Mann jahrelang heimlich in die Aloysia verliebt gewesen. Er hatte sich sogar einmal den Oberschenkel gebrochen, als er bei ihr hatte feinstylen wollen. Aloysia ihm aber anstelle eines Küsschens zur Begrüßung mit einem Hammer auf die Finger geklopft hatte. Schön blöd also, wenn sich Opa quasi im Vorbeigehen seinen damaligen Schwarm schnappte. Wie auch immer, diese Verwandtschaft erwartet mich heute, denn mein Bruder Josef, der Liebling meiner Eltern, hat beschlossen, seinen Geburtstag bei uns zu Hause zu feiern. Ja, hat er kein eigenes Zuhause? Frage ich meine Frau, nachdem sie von den Plänen ihres Schwagers berichtet hatte. Doch, hat er. Denn nach seinem Studium der Wasserwirtschaft und Umwelttechnik in Graz blieb der Herr Diplom-Ingenieur gleich dort und baut sich ein wunderschönes Haus mit Blick über die ganze Stadt. Natürlich, Hans, aber sein Haus ist eben in Graz und er möchte seinen Geburtstag gerne gemeinsam mit seinen Liebsten feiern. Klärt mich meine Frau auf. Ja, und warum will er jetzt unbedingt bei uns am Hof feiern, frage ich, während meine Frau die Augen verdreht. Das ist wieder mal typisch für diesen Schnorrer. Wenn der Geizkragen wenigstens in einem der umliegenden Gasthäuser oder im Café Marianne eine Party geschmissen hätte, dann wäre meine Ausrede gewesen, sorry, ich kann leider nicht kommen. Die Fliesen im Badezimmer müssen gezählt werden. Was soll ich mir in meinem eigenen Haus einfallen lassen? Weißt du, Elke, in einem Gasthaus zu feiern ist viel zu unpersönlich, aber zu Hause im Hof hat alles mehr Flair, behauptet mein Bruder am Telefon und bat Elke auch gleich rotzfrech, ob sie für seine Bade nicht eventuell ein paar Snacks zubereiten könnte. Er würde die Torte mitbringen. Sag einmal, bist du neuerdings Josefs Angestellte? Wie kommt er auf die Idee, dass du für seine Bade aufkochen sollst? Ja, ein bisschen unverschämt ist das schon. Andererseits ist Josef der Taufpate von Max. Und außerdem kommt er eh nur mehr selten nach Schlatzing, seit du ihm vor 5 Jahren die Luft aus seinen Reifen gelassen hast. Erinnert mich meine Frau an den letzten Streit mit meinem nervigen Bruder.
Werbung!
Liebe Freunde der gepflegten Literatur, ich habe ja letztes Jahr ein Buch geschrieben, Das Leben ist kein Bauernhof. Darin geht's um mein Leben in Schlatzing, mit meinen Freunden in Jochen, in Zutzelbau, in Klötzenbau. Die Creme de la Creme von Schlatzing marschiert in diesem Buch auf. In jedem guten sortierten Buchhandel und auch in meinem Onlineshop www.bedutschen-hansbuch.at könnt ihr das Buch erwerben. Gerade jetzt im Sommer, ja, schön, eine Lektüre für einen Strand. Aber was Besseres, nicht immer noch Netflix. Lest es an mein Haus.
Werbung aus!
Am Nachmittag stehen wir also alle vor dem Haus und warten auf die Ankunft des verlorenen Sohnes. Meine Eltern haben es sich nicht nehmen lassen, Luftballons und Girlanden an den Gartenzaun zu hängen und Papiertröten zu verteilen. Lisa, Konstantin und Hannes haben für das Geburtstagskind ein Plakat gestaltet und Opa hat seine Aloysia im Schlepptau. Mein Sohn Max und ich stehen etwas im Hintergrund und singen nicht mit, als Josef mit seinem Audi Q8 angebraust kommt. Am Beifahrersitz sitzt seine Frau Anastasia, auf der Rückbank die beiden Kinder. Fragen mich jetzt aber nicht, wie sie heißen. Ich glaube, es ist ein Bub und ein Mädchen. Zwillinge jedenfalls. Allerdings sind wir nicht blutsverwandt, da meine Schwägerin die Kinder in die Ehe mitgebracht hat. Als der Besuch ausstieg, gibt's Bussi links, Bussi rechts, Umarmung hier und Geknutschi da. Meine Teilnahme an dieser stürmischen Begrüßung hält sich in Grenzen. Das liegt einerseits an Josef persönlich, andererseits auch an meiner Schwägerin. Denn diese ist meines Erachtens mit besonderer Vorsicht zu genießen. Früher als Stewardess tätig, verdient sie heute als Achtsamkeitstrainerin ihr Geld. Ihre Art ist zuckersüß. Manche mögen darauf hereinfallen. Ich aber weiß, sobald man sich umdreht, schießt sie ihre Giftpfeile ab. Anastasia bewegt sich nicht wie normale Frauen. Sie stolziert faungleich. Kennt man sie noch nicht, erweckt Josefs bessere Hälfte den Eindruck, einer Adelsfamilie entsprungen zu sein. Was sie auch bestimmt gern wäre. In Wahrheit kommt Anastasia aus bescheidenen Verhältnissen. Ihre Mutter wuchs nur 2 Dörfer von uns entfernt auf. Genauer gesagt ist meine Schwägerin eine weitschichtige Verwandte vom Lackerbauer. Der hatte seinerzeit mit der Holzinger Liesel 3 Kinder. Die Holzinger als Liesel war ja zuerst nur Magd beim Lackerbauer, denn der Lackerbauer, Fulgo Sawitzelbauer, hätte eigentlich die Thalhättner Maria heiraten sollen, weil sie einen schönen Wald als Mitgift in die Ehe gebracht hätte. Leider Gottes war die Holzinger als Liesel in jungen Jahren außerordentlich fesch und hat die Thalhättner Maria, ohne mit der Wimpern zu zucken, den Lackerbauer ausgespannt. Ruckzuck entsprangen dieser Verbindung 3 Kinder. Nach einigen Jahren erlosch die große Leidenschaft, woraufhin die Holzinger Liesel den Lackerbauer verließ und zum Trutschinger Franz Fulgo 3 Sandfelder zog. Ihre Kinder nahm sie mit, also nicht alle. Eines ließ sie zurück. Die Tochter Resi und Cecilia blieben bei ihr. Die Cecilia müsste man eigentlich kennen. Sie hatte mit dem Neffen vom Huberreiter Karl ein Kind. Und die Resi arbeitet mittlerweile in Tirol als Kellnerin. Ihren Sohn, den Lois, ließ die Holzinger Liesel damals beim Vater. Der Lois hat in seiner frühen Jugend mit der drittältesten Tochter vom Klosbauer Kurt, der Antschi, nach der Bolognese aber noch vor der Buffet-Eröffnung am Jägerball in Ferlach ein Kind gezeugt. Die kleine Helma nämlich. Im Blumengeschäft Grüner Daumen hat Antschi eine Zeit lang die Trauerkränze arrangiert, bis sie auf einer Weihnachtsfeier den Straßenbahnfahrer Hugo Herbst kennenlernte. Ihm zuliebe zog die Tochter vom Klosbauer Kurt nach Graz. Natürlich nahm sie die Helmer mit in die Stadt. Im Alter von 15 Jahren kam die Helmer allerdings alleine zurück nach Schlatzing, um eine Kochkellerlehre beim Hirschwirt zu absolvieren. Dummerweise kam dem jungen Mädchen kurz vor der Lehrabschlussprüfung ein attraktiver Urlaubergast aus Holland in die Quere und bescherte Helmer eine Überraschung, die 9 Monate später das Licht der Welt erblicken sollte. Und dem ganzen Geschwätz im Dorf zu entkommen, zog die Helmer wieder zu ihrer Mutter nach Graz, noch bevor der Babybauch zu groß war. Folgendes Baby war die Anastasia. Der Josef lernte die Anastasia bei einem Boccia-Turnier am Grazer Landplatz kennen. Es dürfte Liebe auf den ersten Blick gewesen sein. Jedenfalls ging alles recht schnell mit den beiden und der Josef bekam zu seinem neuen Glück gleich noch 2 Kinder geschenkt. Den dazugehörigen Vater hat er bis heute nicht gesehen. Die Anastasia, behauptet ein berühmter französischer Schauspieler, sei der Zeuger. Bei Dreharbeiten zu einem Krimi am Grazer Uhrturm habe sie als Statistin eine Eisverkäuferin gemimt. So soll es in einer Drehpause zwischen Stracciatella und Pistazieneis heiß hergegangen sein. Mir ist allerdings zu Ohren gekommen, dass die Zwillinge vom Siegfried Knall sind. Langjähriger Polier im Gotthardtunnel.
Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Josef,
singt unser Familienchor mit voller Inbrunst. Bei heute kann es regnen, stürmen oder schneien, schießen Josef die Tränen in die Augen. Anastasia zaubert währenddessen voll Stolz eine selbst gekaufte Koppenrad- und Wiese-Sachertorte aus dem Kofferraum und Josef bläst unter frenetischem Jubel die Kerzen aus. Wie alt ist denn der Onkel Josef eigentlich? Flüstert mir mein Sohn Max zu, während Lisa die Sektgläserei um mit Martini Asti füllt. Keine Ahnung, ich weiß nur, dass er 2 Jahre jünger ist als ich, antworte ich ihm, während mir meine Schwägerin ein halbgefrorenes Tortenstück auf den Teller klatscht. Das muss man sich mal vorstellen. Ein sich bei gesundem Menschenverstand befindlicher Charakter würde es doch nicht wagen, eine Tiefkühltorte um 8,99 vom Spar um die Ecke mitzubringen, zumal Josef schon die ganze Arbeit mit der Jause meiner Elke aufgebürdet hat. Aber das sieht dem Geizkrank ähnlich. Da mir der Appetit auf den Kuchen vergangen ist, gehe ich zu meiner Tochter Lisa in die Küche und helfe beim Servieren der Festtagsjause. Meine Frau hat extra für den seltenen Besuch Sushi und Macke gerollt. Klingt etwas ungewöhnlich für eine Bauernjause, aber Josef meinte, seine Anastasia und die Zwillinge stehen im Moment total auf japanische Delikatessen. In weiser Voraussicht, dass dieses Gericht bei der älteren Generation für Stirnrunzeln sorgen wird, kochten wir auch ein saftiges Gulasch aus den besten Stücken unseres Angus-Ochsen-Kurti. Alle essen mit großem Appetit von den Köstlichkeiten. Dabei wird das geputzte Kind immer wieder hochgejubelt. »Mei, unser Josef, da sind wir schon stolz auf dich, dass du es so weit gebracht hast, Bub«, singt meine Mutter ihre Lobeshymne auf meinen kleinen Bruder mit den 2 linken Händen.
»Passt du immer gut auf dich auf, dein Graz, bei den Willen«, fragt mein Opa.
»Freilich, Opa, mach dir keine Sorgen. In der Stadt gibt's auch nicht mehr Verrückte als am Land«, gibt der Befragte brav Rede und Auskunft, während unser Großvater weiterfährt im Text.
»Ja, ja, ja.« Er war als Kind schon besonders talentiert. Eigentlich hast du den Hof falsch übergeben. Unser Josef hätte den Bauernhof bekommen sollen, nicht der Ungustel da,
sagt der alte Depp an meinen Vater gerichtet und ignoriert, dass ich ihr Gespräch sehr wohl hören kann.
Ja, du hast ja recht, aber was kann ich denn anderes machen? Der Hans ist nun mal der Ältere und Josef der Gescheitere, diskutieren meine Vorfahren den normalen Stand der Dinge.
Können diese Vollidioten wenigstens flüstern, wenn sie über mich lästern? Die 2 glauben tatsächlich, dass ihr Gespräch von Wolfgang Petri, der gerade Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle, aus dem Radio-Trillert übertönt wird. Doch wenn die Batterien von Opas Hörgerät leer sind, wie heute, dann schreit er, als müsse er die Gebirgsschützenkompanie höchstpersönlich anführen.
Hey Kleiner, bring mir doch einen Kaffee,
fordert mein Opa meinen Sohn Max auf. Leider kann sich dieser in dem Moment nicht von seinem Handy lösen, da er kurz davor ist, das nächste Level in Candy Crush zu erreichen.
Die Kinder sind heutzutage nicht mehr das, was sie einmal waren, bestätigt meine Mutter.
Wie heißt denn der Kleine mit der Brille überhaupt? Ist das der Hannes?
Nein, das ist der Konstantin, erklärt mein Vater, während er Max ansieht.
Hör mal zu, junger Mann, tadelt mein Opa nun direkt meinen Sohn Hannes, den er für Max hält. Wir hatten damals noch Respekt vor den Älteren. Du sollst dankbar sein, dass du ein Dach über den Kopf hast. Ich habe hart gearbeitet, um euch dieses Imperium hinterlassen zu können. Da wäre es doch das Mindeste, dass du mir eine Tasse Kaffee holst, du Bengel.
Du Opa, ich glaube, du hattest schon genug Koffein. Dein Puls kommt mir recht hoch vor, versuche ich, den sich anbahnenden Generationenkonflikt im Keim zu ersticken. Beleidigt ruft er quer durch den Raum zu meinem Vater.
Ich habe es dir ja damals schon gesagt, Bub. Der Josef hätte Bauer werden sollen.
Ja, Opa, lass das gut sein, sagte meine Mutter und tätschelt den Arm ihres Schwiegervaters, während die quasi Stiefmutter meines Vaters, die Steinhuber Luise, aufsteht, um ihrem Liebling einen frischen Kaffee zu bringen.
Ich an deiner Stelle,
beginnt Aloise mit mir ein Gespräch,
würde deinen Großvater mit etwas mehr Respekt behandeln. Du und deine Familie verdankt ihm alles. Merk dir das. Ein Wort von mir genügt und du wirst ganz schnell aus dem Testament gestrichen, Hans.
Droht mir Großvaters Jungbrunnen. Ge Aloysia, jeder im Dorf weiß doch, dass du unseren Opa ausnimmst wie eine Weihnachtsgans. Setz dich wieder hin, stopf dir ein Mark in ein verlogenes Maul und gib Ruhe, hauche ich ihr zärtlich ins Ohr.
Was sehe ich denn da? Sushi?
Noch nie habe ich mich über Jochens Anblick mehr gefreut als in diesem Moment. Setz dich her, Jochen, wir haben genug für alle da, lädt meine Elke herzlich ein. Ich möchte eure schöne Feier aber wirklich nicht stören, gibt er sich schüchtern. Aber Jochen, du störst doch nie, zeige ich mich ausnahmsweise von meiner besten Seite. Irritiert sehen mir meine Frau und die bucklige Verwandtschaft dabei zu, wie ich Jochen neben mir einen Stuhl anbiete, um sogleich aufzustehen und um ihn einen Teller zu holen. Moment mal, Jochen, darfst du als Veganer denn überhaupt Sushi essen?
Na, streng genommen nicht, aber bei Fisch mache ich ab und zu eine kleine Ausnahme.
Jochen zuckt entschuldigend mit den Schultern und schiebt sich ein Stück in den Mund.
Hervorragend, das schmeckt einfach fantastisch, Elke.
Sichtlich ausgehungert verputzt mein Nachbar einen Marki nach dem anderen, während ihm der angereiste Teil der Familie wortlos beim Genießen zusieht.
Übrigens alles Gute zum Geburtstag, Josef,
gratuliert Jochen auch noch höflich. Danke, Jochen, erwidert mein Bruder die Glückwünsche, um alsbald fortzufahren. Weißt du, Jochen, ich war auf dich in meiner Kindheit immer ein bisschen eifersüchtig.
Aber warum das? Fragt mein Nachbar sichtlich überrascht.
Als du mit deinem Großvater im Sommer bei uns auf Urlaub warst, hat der Hans immer nur mit dir gespielt und mich links liegen gelassen. Wenn ich dann einmal mitspielen durfte, habt ihr mich verarscht. Dabei wäre ich so gern mit euch zweien zum Fußballplatz geradelt oder mit zum Fischen gekommen, erinnert sich Josef.
Was redest du denn für einen Blödsinn? Mir ist die Sache jetzt schon unangenehm und dann wird auch noch der Jochen sentimental. Ja, wir haben schon Spaß gehabt damals. Am meisten hat mir gefallen, als mir der Hans das Melken beigebracht hat. Mein Gott, das Melken!
Vor Begeisterung und Verzweiflung gleichermaßen schlägt meine Mutter die Hände zusammen.
Das waren noch schöne Zeiten am Hof.
Natürlich muss auch mein Vater seine Senf dazugeben. Hans, das war der größte Fehler, den du machen konntest, mit dem Melken aufzuhören und den Betrieb auf Mutterkuhhaltung umzustellen.
Er wisst aber schon, dass sich die Milchviehhaltung nicht mehr rentiert hat und wir statt Gewinn nur noch Schulden gemacht habt,
bringe ich nun mal ein wirtschaftliches Argument in das Gespräch ein.
Ach was, dann hättest du eben den Viehbestand erweitern müssen, aber du hast ja nie Freude gehabt am Melken,
fährt meine Mutter mit ihren Vorwürfen fort.
Ihr hättet es dem Buben nie erlauben dürfen, dass er den Betrieb umstellt, spricht der Großvater das Wort zum Sonntag.
Du Opa, ich war damals fast 40 Jahre alt, groß genug, um eigene Entscheidungen zu treffen. Ne? Meinst du nicht?
Geh, selbstständige Entscheidungen zu treffen, die gute Zucht, alles hast du ruiniert. Wir mussten damals im Krieg kämpfen und...
Sein altbewährter Trumpf. Ich habe nicht jahrelang das Vaterland verteidigt, damit du da von der Milchwirtschaft auf Mutterkuhhaltung umstellen kannst.
Opa, du warst in Finnland stationiert.
Ganz genau, und hätten wir damals nicht gewonnen, dann müsstet ihr am Tisch heute alle Finnisch sprechen.
Sichtliche Verwirrung machte sich an der Festtafel breit. In der Zwischenzeit holen Konstantin und Lisa kleine Babykatzen aus dem Stall, um sie Anastasias Kindern zu zeigen. Die Zwillinge verlieben sich schockartig in den Katzennachwuchs.
Ui, sind die süß. Aber ihr, Wisst ihr nicht, dass Katzen jährlich zwischen 1,4 und 3,7 Milliarden Vögel töten?
Kommentiert Anastasia das vorzügige Streicheln der Fellknollen.
Zwar sind unsere Katzen in diesem Anklagepunkt unschuldig, dass sie dermaßen mit Katzenfutter vollgestopft sind, dass sie nicht mal einer Maus nachlaufen, geschweige denn einen Vogel nachfliegen können. Aber wo soll ich groß mit der arroganten Frau meines Bruders herumdiskutieren? Ich frage nur schräg über den Tisch.
Was möchtest du damit sagen, Anastasia? Sollen wir die Katzen nun auf der Stelle erschießen?
Erschrocken sieht mich meine Schwägerin an.
Also, wir haben die jungen Katzen früher im Bach ertränkt, erzählt Opa seine Schwanke aus seiner Jugend.
Josef bemerkt, dass sich seine Gattin etwas unwohl fühlt und meint, komm Anastasia, ich führe dich ein bisschen am Hof herum und zeige dir, was ich früher alles machen musste.
Was will er? Zeigt er ihr die Hecke, unter der er sich als Kind immer versteckte, damit er nicht helfen musste, während ich die ganze Drecksarbeit alleine machte. Da ich mir die Beine vertreten möchte, stehe ich ebenfalls auf. Außerdem will ich nun sicher im Abstand meinem Bruder und seiner Frau folgen. Ich bin einfach zu neugierig auf sein Märchen. Das letzte Mal, als Josef am Hof herumstiefelte, ließ er ein Viehgatter offen, sodass ich meine Kühe auf der Straße wiederfand. Natürlich war er nicht in der Lage, die Tiere wieder in den Stall zu treiben. Das durften dann Elke und ich erledigen, während er blöd herumstand und sagte, also ich habe das doch bestimmt nicht geöffnet.
Ach Josef, dein Bruder hat aber viele Kühe da auf der Wiese stehen. Ist das notwendig, dass man in der heutigen Zeit noch so viele Rinder halten muss?
Kommentierte Anastasia die Lage, als sie hinter dem Haus stehen.
Ja, ich weiß auch nicht, Süße. Der Hans braucht die Rinder eben für seinen Lebensunterhalt. Er kann ja sonst nichts anderes,
erklärt ihr mein Bruder, während sie weiter Richtung Stall und Maschinenhalle schlendern. Leider bemerken sie mich hinter sich, da ich als flink anschleichender Indianer nicht mehr ganz in Form bin.
Du Hans, wo ist denn eigentlich die Schäki?
Fragt mein Bruder. Ich kenne mich nicht aus. Die wer?
Ja, die Schäki, unsere Ziege.
Ja, ich habe schon seit 10 Jahren keine Ziegen mehr, informiere ich meinen Bruder über den neuesten Stand am Hof.
Ja, aber wo ist die Schäki denn jetzt?
Nun, Josef, ich musste jetzt eine traurige Mitteilung machen.
Dass Schäki schon 16 Jahre alt war, als sie auf der Alm vom Blitz erschlagen wurde.
Ja, aber warum hat mir das niemand gesagt? Du weißt schon, dass die Schäki meine Ziege war. Die hat mir seinerzeit der Opa geschenkt, empört sich mein Bruder, der das Tier kein einziges Mal gefüttert, geschweige denn gemolken hat.
Der Stall ist aber renovierungsbedürftig. Letztens habe ich eine Doku auf Arte gesehen, da hatte ein Bauer aus Frankreich einen schönen großen Stall mit ganz viel Holz und sogar riesigen Schiebetüren. Das sah richtig gemütlich aus,
wechselte Anastasia das Thema, als wir in unserer Stalltür stehen.
Ja, Hans, ich glaube, du musst mal modernisieren, gibt mir Josef ungefragt Anastasias guten Tipp weiter.
Würde ich gerne, aber mein Bruder ist damals mit den Sparbüchern davon gelaufen, kommentiere ich. Daher blickte Anastasia meine drei alten Traktoren.
Du hast 3 Traktoren? Ich glaube, du hast keinen Grund, über zu wenig Geld zu jammern. Wenn du dir das alles leisten kannst, erklärt mir meine Schwägerin und bestaunt dabei meinen 60 Jahre alten Stehrtraktor, den 40 Jahre alten Lindner und den 22 Jahre alten John Deere.
Womit dankst du dir etwa?
Etwa mit Diesel?
Nein, nein, meine Traktoren sind technisch auf dem neuesten Stand. Alle mit Elektromotor, antworte ich und grinse Anastasia an. Mein Bruder sieht tadelnd zu mir rüber.
Anastasia, Schatz, wollen wir wieder nach unseren Gästen sehen? Fragt er.
Was für ein Glück, dass er sich hier immer noch heimisch fühlt. Gemeinsam latschen wir wieder in Richtung Haus. Am Tisch haben sich währenddessen 2 Lager gebildet. Auf der einen Seite die Senioren, inzwischen verstärkt durch die alte Zuzelbohrerin, die ganz gerne als Überraschungsgast aufschlägt, wenn es irgendwo im Dorf eine Feier und somit gratis Kaffee und Kuchen gibt. Und auf der anderen Seite plaudern Jochen, Elke und die Lisa über die Stadt München, da meine Tochter mit den Gedanken spielt, nach der Matura dort zu studieren.
Ah, da ist er, das Geburtstagskind. Herzlichen Glückwunsch und bleib gesund, Josef,
empfängt nun auch unsere Nachbarin meinen Bruder und gätschelt mit ihren von Rheuma geplagten Fingern in seinem Gesicht herum.
Danke, Zutzelbäuerin, sagt Josef artig und zieht leicht angeekelt den Kopf ein.
Meine Güte, habt ihr es gut. So viele Enkelkinder und vor allem große, starke Buben. Schau, der Max, der sieht da überhaupt schon stattlich aus. Da könnt ihr schon stolz sein,
erklärt die Zutzelbäuerin meinen Eltern.
Ja, da sind wir auch, lügen meine Eltern.
Neben dem traurigen Rest der Geburtstagstorte bemerke ich ein großes Backblech voll mit aufwendig verziertem Gepäck. Wo kommen denn die vielen Muffins auf einmal her? Meine Tilda hat das Backen für sich entdeckt, Hans. Sie sucht sich auf YouTube Rezepte und bäckt alles nach, was ihr gefällt, meint Jochen und kann seine Stolz über das neue Hobby seiner Tochter nicht leugnen. Tatsächlich schmecken die kleinen Dinger richtig gut. Tilda hat sich mächtig ins Zeug gelegt. Mit der Schokocreme und dem Hauch von Orange hätte sie meiner Meinung nach nicht so sparen müssen. Doch schlagen diese Muffins den Tiefkühlkuchen um Weiten, um Welten. Josef bittet um Aufmerksamkeit, indem er mit dem Kaffeelöffel an sein Sektglas schlägt. Liebe Familie, Anastasia und ich haben gemeinsam mit den Kindern beschlossen, dass wir uns in Schlatzing ein Häuschen bauen wollen. Nichts Großes, einfach einen kleinen, aber feinen Zweitwohnsitz. In Zukunft möchten wir die Wochenenden bei euch verbringen, denn Josef macht eine Kunstpause, um noch eine weitere Überraschung zu verkünden. Wo könnte ein Neugeborenes mehr frische Luft bekommen als hier? Meine Eltern flippen aus. Die Zuzelbohrin zückt ihr Handy und mir bleibt die Spucke weg.
Das ist ja fantastisch! Dann kannst du den Übergabevertrag anfechten und doch den Josef den Hof ermachen,
fantasiert mein Großvater, worauf mein Vater nur, das geht leider nicht mehr, erwidert. Ja, und wo willst du dein kleines, aber feines Häuschen hinstellen, unterbreche ich die Euphorie kurz. Anastasia und ich haben schon genaue Überlegungen angestellt. Oben am Hügel werden wir bauen, erklärt mir Josef seinen anscheinend schon fortgeschrittenen Plan. Auf welchen Hügel, will ich wissen und werde etwas lauter.
Da oben, Hans, sagt mein Bruder und zeigt auf das schönste unserer Felder.
Da habt ihr euch eine schöne Fleckchen Erde ausgesucht, bekräftigt meine Mutter die Entscheidung.
Das geht nicht, vermisse ich die Jubelstimmung.
Warum soll das nicht gehen, Hans, giftet Anastasia.
Keine Sorge, ich habe schon alles mit dem Bürgermeister geklärt. Die Baugenehmigung wurde mir vom Bürgermeister fix zugesagt,
prallt Josef mit seinen Connections.
Sag einmal, spinnt ihr alle miteinander?
Nun werde ich richtig laut.
Das da ist mein Hof. Hier wird kein einziger Quadratmeter Grund im Bauland umgewidmet und verkauft wird auch nichts.
Nicht verkaufen, sagt mein Bruder ganz ruhig.
Du schuldest mir ja noch was,
eröffnet er mir, während meine Frau und meine Kinder immer verdutzt reinblicken.
Was soll ich dir schulden?
Du weißt doch ganz genau, Hans. Damals, als du den Hof übernommen hast, habe ich die Vereinbarung, dass ich auf meinen Pflichtteil verzichten soll, nicht unterschrieben.
Du hast ein dickes Sparbuch bekommen, argumentiere ich zurück.
Ja, schon, Hans, aber dieses Sparbuch hätte doch nichts mit dem Bauernhof zu tun, stottert meine Mutter, während mein Vater nickt und mein Großvater grinst.
Darüber würde ich sagen, sprechen wir ein anderes Mal in Ruhe weiter. Heute war so ein netter Tag und außerdem müssen wir uns langsam wieder auf den Heimweg machen,
versucht mein Bruder seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen.
Jetzt schon, das ist aber schade, es war doch schön mit euch, traut meine Mutter. Komm, Josef, nimm noch einen Speck mit und frische Eier. In der Stadt bekommt er sowas Gutes in keinem Geschäft, sagt unsere Mutter zu ihrem Lieblingssohn. Der Papa wird dir ein schönes Stück Schinkenspeck runterschneiden.
Mein Vater fühlt sich dazu veranlasst, flott in meiner Speisekammer zu verschwinden und 5 Minuten später mit 5 Kilo Speck, 20 Würsteln, 30 Eier und einem Laib Käse, den ich beim Klotzenbau gekauft habe, feierlich zurückzukehren.
Aber doch nicht so viel, Papa. Das wäre doch nicht notwendig gewesen.
Danke, Mama, du bist die Beste, bedankt sich Josef überschwänglich bei den falschen Personen im Raum.
Ach ja, Elke, das hätte ich fast vergessen, sagt Josef an meine Frau gerichtet.
Ein kleines Dankeschön dafür, dass du uns so gut verköstigt hast. Das ist für dich und die Kinder.
Er überreicht Elke mit großer Geste eine kleine Packung Merci-Schokolade.
Er war, ist und wird immer ein geiziges Arschloch bleiben. Teilnahmslos sehe ich zu, wie mein Bruder seine Familie ins Auto verfrachtet und bleibe gemeinsam mit meinem Sohn Max und Jochen am Tisch sitzen, während meine Eltern, der Opa und die Steigenhauer Aloysia dem davonfahrenden Auto nachwinken. Meine Eltern verschwinden anschließend schnell in ihrer Wohnung. Die werden heute Nacht blöd schauen, wenn sie auf die Toilette gehen und das Licht nicht funktioniert. Der Stromverteiler für das ganze Haus befindet sich nämlich in meinem Vorhaus. Und da werde ich heute mal den Schalter umlegen. Opa und seine Gespielin ziehen auch von dannen. Jedoch lassen sie sich vorher noch von Elke die Reste des Gulasch in ihre mitgebrachte Tapperdose einpacken.
Eines muss ich dir sagen, Hans, unterbricht Jochen die Stille. Besonders gemocht habe ich meine Großeltern eigentlich nie.
obwohl sie mit mir in den Urlaub fuhren. Meine Eltern waren auch nicht immer nett zu mir. Sie steckten mich mit 10 Jahren schon ins Internat, damit sie zu Hause ihre Ruhe genießen konnten, brüllten mich an, wenn die Noten nicht gut waren, interessierten sich nicht wirklich für meine Kinder und waren mit Jutta als Schwiegertochter nie einverstanden. Mit dir möchte ich die familiären Verhältnisse aber auch nicht freiwillig tauschen. Ja, was soll ich sagen? Die Verwandtschaft kann man sich nicht aussuchen, antwortete ich resigniert. Leider nicht, doch zum Ausgleich hat man gute Freunde, sagt Jochen und klopft mir wie einem alten Pferd auf die Schulter. Entkräftet blickt uns Elke an, als sie sich zu uns an den Tisch setzt. Herrje, so schnell brauche ich keine Familie mehr, seufzt sie. Die nächste Zusammenkunft, mein Schatz, wird es frühestens bei Opas Beerdigung geben. Und eines garantiere ich euch jetzt schon. Bei dieser Feier gibt es Kaviar und Champagner. Koste es, was es wolle. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vierdenk.